Ja, herzlich willkommen im Management 2.0 Podcast Folge 29. Zwei Gästen heute, die begrüße ich auch gleich noch. Ich sage nur ein paar Worte noch vorneweg, weil wir heute ein bisschen eine besondere Situation haben. Zum einen mal ist das erste Mal, dass wir in den Podcast live streamen. Also das ist eine Premiere, passt zu eurem innovativen Thema, was ihr mitgebracht habt. Und das Freitag 13 Uhr, weil wir die Idee sozusagen zu dem Podcast kam aus dem Corporate Learning 2025 Mukaton. Da haben wir Freitag und Montag immer um 13 Uhr den Livestream gemacht. Und da war in einer Woche, aber da sprechen wir nachher auch noch drüber, sozusagen das Thema People Analytics, Big Data, Datenanalyse in HR ein Thema. Just zu dem Zeitpunkt ist von euch beiden dann das Buch rausgekommen. Das werden wir uns dann auch gleich noch angucken und anschauen. Und da war halt der Gedanke, das sozusagen jetzt mal in den Podcast zu fassen. Und Stefanie und Christian, ihr hattet beide Zeit, heute hierher zu kommen in die Akademie nach Nürnberg. Erstmal herzlich willkommen euch beiden.
Dankeschön.
Danke.
Für die Leute, die zuhören, ich sehe schon, der Herbert, die Silvia haben schon geschrieben. Ihr könnt am Chat teilnehmen, ihr könnt gerne da Fragen auch stellen, wenn ihr wollt. Wir haben jetzt hier so einen roten Faden, durch den wir durchgehen. Ich sammle die Fragen einfach, wenn sie thematisch quasi reinpassen, flechte ich die mit ein. Wie immer im Management 2.0 Podcast möchte ich mal so einsteigen, dass ihr so ein bisschen was über euch als Person sagt. Ich habe im Klappentext von dem Buch liegt's, People Analytics in der Praxis, Untertitel mit Datenanalyse zu besseren Entscheidungen im Personalmanagement gelesen. Steffi, du bist Geschäftsführerin von Work Culture.
Ja.
Auf der einen Seite bist du als Interim Manager Beraterin unterwegs im Bereich Organisationsentwicklung, Innovation. Warst auch schon mal in dem Podcast, Folge 12, weil wir damals ja dieses Buch HR Innovation als ein Projekt gemacht haben. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Was gibt es denn über dich sonst noch so zu wissen?
Ich beschäftige mich ja schon ganz lang mit dem Thema Organisationsentwicklung und digitaler Transformation. Seit etwa 2012 ist das mein Hauptthema. Und als ich auf People Analytics gestoßen bin bei einer Veranstaltung bei Google, war ich zunächst fasziniert, weil das Thema die Unternehmen ganz schön verändern wird. Und weil ich es schon sehr lange für sinnvoll halte, dass man in der Organisationsentwicklung viel datenorientierter arbeitet. Das heißt, dass man valide Research macht, bevor man große Entscheidungen trifft, um nicht so viele Fehlentscheidungen zu treffen. Ich beschäftige mich inzwischen ganz intensiv mit People Analytics, aber hauptsächlich ehrenamtlich. Ich bin gleichzeitig Vorstand in der OpenBit. Das ist ein Verein, der aus dem Open-Source-Bereich kommt und sich jetzt aber mit verschiedenen Facetten von Open Business beschäftigt. Und da machen wir gerade ein Code of Conduct-Projekt, in dem wir Gewerkschaften, Unternehmen und Forschung zusammenbringen, um People Analytics wirklich gut und datenschutzkonform in deutschen Unternehmen einzuführen.
Und ich weiß aus dem HR Innovation Projekt damals noch, du hattest sehr tiefes Fach-Know-how zum Thema, wie stellt man denn so ein Buch auf die Beine? Und hattest ja damals erzählt, du kommst ja eigentlich aus dem Buchwesen sozusagen, aus der Buchwissenschaft.
Genau, ich habe irgendwann mal Buchhändlerin gelernt, habe dann nach meiner Ausbildung tatsächlich Buchwissenschaften studiert. Das kann man sich als Verlagswirtschaft vorstellen. Das heißt, man lernt sowohl den kaufmännischen Teil, Bücher zu machen, man lernt den soziologischen Hintergrund und auch die Herstellung. Und deswegen konnten wir 2014 auch, ich glaube, den ersten großen deutschen Booksprint machen, bei dem du ja auch mitgeschrieben hast. Und wir stehen gerade kurz vor der zweiten Auflage des Buchs, vor einer Neuauflage. Das heißt, wir sind gerade auch wieder ganz am Anfang, dass wir einen Booksprint starten.
Super. Der Booksprint war übrigens auch Vorbild für den Hackathon, den wir jetzt im Corporate Learning Mukaton machen, wo so ein Wikibook rauskommen soll am Ende.
Super.
Ja, Corporate Learning Mukaton ist eine schöne Brücke, weil da war auch der Christian dabei, wie ich witzigerweise gerade erst gelernt habe, in der Mittwochssession in der Arealwoche. Christian Vetter, der Managing Director von HR Forecast. Ihr beschäftigt euch genau mit dem Thema People Analytics, strategische Personalplanung. Erzähl du auch mal so ein bisschen, wie bist du zu dem Thema gekommen? Was waren deine Stationen?
Ja, also eigentlich war es ein bisschen Zufall auch, dass wir dazu gekommen sind. Also vor 10 Jahren wollte ich noch nichts mit dem Thema eigentlich zu tun haben, mit dem Thema Personal, weil wir kommen eigentlich alle aus dem Finanzumfeld, alle die Gründer von HR Forecast, und es hat sich dann irgendwann ergeben, dass wir in der Praxis eben, im Controlling, die Aufgabe hatten, mal für einen Standort auszuwerten, wie viele Leute da eigentlich arbeiten, was ja eigentlich nicht die allerschwerste Aufgabe sein sollte. Und wir haben halt sehr schnell gemerkt, dass es an der Datenqualität und so nicht ausreicht. Und dann war ein bisschen geschockt, wie wenig die Daten eigentlich Platz eingezogen haben in dem HR-Bereich. Und somit haben wir uns entschieden, einfach auf der grünen Wiese, ohne Vorahnung, wie HR so tickt und funktioniert, einen Ansatz aufzubauen, wie man eben mit Daten bessere Entscheidungen treffen kann. Also auch das, was Steffi eben sagte, Daten und Fakten heranzuziehen für unternehmerische Entscheidungen. Und haben uns dann auch relativ schnell auf die strategische Komponente erstmal konzentriert. Und somit kam das ganze Thema strategische Personalplanung mit Hilfe von Daten, Analytics zustande. Und das haben wir dann 2010, wie gesagt, ursprünglich angesetzt, doch als Forschungsprojekt, 4 Jahre den Ansatz entwickelt und dann 2014 im April das Unternehmen HR Forecast, so wie es heute existiert, gegründet. Sind jetzt gut 3 Jahre her und in der Zwischenzeit haben wir natürlich noch sehr, sehr viel dazugelernt und ich würde mal behaupten, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass wir mit die Ersten waren, vor allem in Deutschland, die das Thema People Analytics auch wirklich in der Praxis angewendet haben. Also wir haben jedes Jahr um die 50 Projekte rund ums Thema People Analytics mit Fokus auf strategische Planung, aber auch immer mehr operative Themen.
Und diese Analyse von Standortpersonaldaten, das war vorher auch in der Firma, also warst vorher in einer Firma unterwegs, wo ihr aus dem Controlling das dann als Aufgabenstellung bekommen habt?
Genau, wir waren Angestellte, der klassische Werdegang als Gründer irgendwie, man ist Angestellter 4 Jahre im Großkonzern, lernt die eine Seite der Medaille kennen und dann hat man irgendwie doch nochmal Lust, die andere Seite der Medaille kennenzulernen und somit haben wir uns dann entschieden, wir gründen jetzt und haben ein Thema, das hat Zukunft und ich glaube, wir lagen da auch genau richtig.
Jetzt wollen wir uns mal dem Thema selber ein bisschen nähern, also was ist eigentlich People Analytics? So ein bisschen ist ja aus eurer Beschreibung schon rausgekommen, jeder hat vielleicht auch eine Assoziation. Ich habe mal aus der Wikipedia die Definition von Datenanalyse rausgezogen, weil vielleicht bauen wir da drauf auf. Da steht, Data Analysis, also known as Analysis of Data or Data Analytics, is a process of inspecting, cleansing, transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, suggesting conclusions and supporting decision making. Kann man da im Prinzip sagen, People Analytics ist Data Analytics auf Personaldaten oder ist das was ganz anderes?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Definition, muss ich sagen. Die passt eigentlich ganz gut. Es geht, finde ich, auch nicht unbedingt um die Definition an sich. Es geht mehr so darum, was man darunter selber interpretiert. Es gibt ja auch leider viele verschiedene Meinungen, führt auch teilweise zu sehr viel Verwirrung. Aber im Prinzip geht es daraus, aus Daten Erkenntnisse zu gewinnen im Personalumfeld.
Aus meiner Sicht gibt es im Moment in Deutschland 2 Ansätze, wie man People Analytics verfolgt. Das eine ist der forschungsorientierte Ansatz, der funktioniert ganz analog, wie sozialwissenschaftliche Projekte schon seit 100 Jahren funktionieren. Man hat eine Problemstellung, bildet Hypothesen und versucht dann mit Hilfe von Datenanalysen Antworten auf die Fragestellungen zu finden und die Hypothesen entweder zu validieren oder zu widerlegen. Und darauf dann organisationelle Veränderungen aufzubauen. Der andere ist der, dass man eine Software einrichtet, die permanent analysiert, was die Mitarbeiter tun und daraus Berichte zieht und dann permanent Veränderungen vornimmt oder die Firma managt mit Hilfe dieser Daten.
Das heißt so eine Art Quantified Self auf organisationaler Ebene.
Genau, sehr gut.
Ja, den Bereich werden wir nachher sicher auch noch beleuchten, weil wenn es um Daten geht, speziell in Deutschland, haben wir ja da eine ganz besondere Situation. Aber bevor wir das machen, denke ich, macht Sinn vielleicht auch nochmal so ein bisschen international zu schauen. Du hast gesagt, in Deutschland gibt es 2 Ansätze. Ich hatte, glaube ich, im Buch, wenn ich mich richtig erinnere, stand so das MIT, ein Projekt am MIT Media Lab, war so ein Ausgangspunkt für das Thema People Analytics. Wenn er da vielleicht auf die Historie ein bisschen eingeht, also wo kam das her, wer hat sich da als erstes mit beschäftigt und was ist heute so auch international die Situation?
Ja, also einer der ersten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, war Alex Pendland am MIT. Der hat den Lehrstuhl für Social Physics und hat dieses Datenanalyse-Thema gar nicht eingeschränkt auf Unternehmen, sondern der macht Sozialforschung mit Hilfe von Datenanalysen. Seine Projekte sind bedeutend größer als alles, was wir hier an People Analytics kennen. Der hat beispielsweise eine ganze amerikanische Kleinstadt komplett mit Sensorik ausgestattet und 4 Wochen lang alles analysiert, was die Menschen in dieser Kleinstadt getan haben. Und darauf dann ein Sozialforschungsprojekt aufgesetzt. Alex Pendland sagt, für ihn ist Big Data vergleichbar mit der Erfindung von dem Mikroskop für die Biologen. Das heißt, er kann jetzt sehr viel tiefer in die Zusammenhänge und Vorgänge zwischen Menschen reinschauen und kommt deswegen in seiner Forschung auf eine völlig andere Ebene als vorher. Was man aber beachten muss und was auch Alex Pendland selber dauernd wiederholt, ist zum einen, das Ganze muss transparent sein, das Ganze muss freiwillig sein. Ich muss irgendwie eine Möglichkeit haben, dann auch zu sagen, dass ich da nicht teilnehmen möchte und auch im Nachhinein meine Daten wieder rauslöschen können aus den Projekten. Und er hat ein ganz großes Projekt gestartet, in dem er dafür wirbt, dass es wirklich so eine Art Menschenrechtserklärung für die Nutzung von Daten gibt. Und dass die Ownership der Daten immer bei demjenigen liegen muss, der die Daten produziert. Und kritisiert ganz stark das Umgehen von Google, Facebook und Co., die ja die Daten einfach für sich beanspruchen und die Ownership den Datenproduzenten, also uns allen, wegnehmen. Aus diesem Lehrstuhl hervorgegangen sind Projekte in Unternehmen, die machen letztendlich Kommunikationsanalysen von Mitarbeitern, und zwar nicht nur E-Mail-Kommunikation und telefonische Kommunikation, die sich ja noch sehr leicht messen lassen, weil man kann Serverprotokolle auslesen. Die E-Mails sind ja auch in Deutschland Eigentum des Unternehmens. Das heißt, wenn man keine privaten E-Mails schreiben darf, wenn es im Arbeitsvertrag steht, dann darf man die auch auswerten, auch bei uns. Aber das MIT geht ein Stück weiter. Die messen auch die persönliche Kommunikation mit sogenannten Sociometric Badges. Das sind Kästchen, die Mitarbeiter um den Hals hängen haben. Wenn sie zugestimmt haben, dass sie analysiert werden, dann funktionieren die auch. Und die messen, wo ich stehe, ob ich einem Menschen gegenüberstehe, ob da gesprochen wird in der Nähe. Die haben Schrittzähler drin und über Bluetooth vermessen die ganzen Gebäude, statten die Gebäude aus, sodass man wirklich den Standort von jedem Menschen sehen kann. Dann haben die nachher riesen Datenmengen, das sind immer zeitlich begrenzte Analysen, und am Ende können sie sagen, in der und der Abteilung kommunizieren die und die Menschen miteinander, schriftlich, telefonisch oder mündlich, und können daraus ganz viele organisatorische Zusammenhänge ableiten.
Das hat immer so einen Projektcharakter, also ich stelle irgendeine Forschungsfrage, starte die Leute mit so Trackern aus und dann sammle ich eine Weile Daten und dann werde ich sie aus und dann werde ich meinen Tracker aber auch wieder los, oder ist die Tendenz eher zu sagen, so ähnlich wie man jemandem ein Smartphone gibt, gebe ich ihm auch einen Tracker als Standardausstattung?
Nein. Die sagen, das ist der absolute Wahnsinn, das darf man auf gar keinen Fall machen, auch in den USA übrigens, die sind ja nicht in Deutschland. Die haben immer Projektlaufzeiten, erstmal 2 Wochen Analysephase, Messphase. Die brauchen 2 Wochen, weil die erste Woche Daten müssen die wegschmeißen, weil man das einen Effekt hat, dass wenn man beobachtet wird, verhält man sich erstmal anders. In der zweiten Woche hat man das vergessen, verhält sich wieder normal. Dann machen die Auswertung. Auf Basis der Auswertung entwickeln die Vorschläge, was man verändern könnte in der Zusammenarbeit, setzen das um. Lassen die Leute 3 Monate laufen ohne Datenanalyse und dann machen sie wieder 2 Wochen Kontrollmessung, um zu sehen, ob sich was verändert hat, und legen aber auch neben den Kommunikationsdaten, Leistungsdaten, also alles, was im Zusammenhang mit der Problemstellung steht, dahinter.
Also im Prinzip, wie man mit Marketingdaten auch umgehen würde, wenn man mal messen will, Konversionsraten oder solche Sachen.
Was dort aber sehr wichtig ist, zum einen, die Daten gehen niemals ins Unternehmen. Das heißt, wenn der Chef von mir erfährt nie, dass ich immer mit dem Müller 2 Stunden an der Kaffeemaschine rede, sondern die bleiben an der Hochschule. Die haben extreme Sicherheitssysteme, dass auch kein Hacker an diese Daten herankommen kann. Der läuft ganz viel über physische Übertragung von Daten und gar nicht über WLAN. Und es gibt hohe Sicherheitsstandards. Das, was das MIT macht, ist kein People Analytics, das man intern in einem Unternehmen machen könnte. Dazu gehen diese Analysen viel zu weit.
Viel zu weit, okay. Christian, magst du noch was ergänzen, so zu den Ursprüngen und Historie, wie sich das Thema entwickelt hat?
Genau, das war jetzt ein ganz guter Überblick, was in den USA so in der Vergangenheit passiert ist. Jetzt zu der aktuellen Entwicklung vielleicht noch ein paar Worte von mir. Also in der Praxis sieht es dann doch ein bisschen anders aus heute, in Deutschland zumindest und auch in Ländern in Europa, wie das Steffi gerade geäußert hatte. Und zwar ist es momentan noch nicht das Ziel, wirklich jede einzelne Person in Echtzeit zu tracken. Das ist natürlich ein interessanter Gedanke, ohne es jetzt irgendwie positiv oder negativ zu werten im ersten Schritt. Es geht vielmehr dahin, aus den großen Mengen von Daten, die ein Unternehmen hat, und aus den großen Mengen von Daten, die in unserer Makroökonomie so herumliegen, zu Arbeitsmärkten etc., erstmal Erkenntnisse zu gewinnen. Wir haben uns natürlich nicht ohne Grund auch auf diese ganzen strategischen Fragestellungen erstmal konzentriert, weil es genau eben da nicht darum geht, jemanden in Echtzeit zu tracken, sondern Strukturen aufzudecken, Risiken zu identifizieren, aber auch Chancen entsprechend realisieren zu können. Und somit ist der Trend heute in Deutschland so, dass es noch einen Projektcharakter hat, weil eben noch nicht diese voll integrierten Systeme existieren, die Mehrwerte größtenteils auf strategischer Ebene realisiert werden und somit natürlich auch diese Datenschutzthematik, die uns wahrscheinlich heute durch das ganze Gespräch so ein bisschen durchführen wird, auch nicht mehr ganz so arg greift.
Und mit strategischer Ebene meinst du dann quasi nicht irgendwie auf einer individuellen mit Einzelpersonen, sondern eher auf so einer Gesamtheit mittelten Ebene?
Genau, also die Daten, die da reingespielt werden, sind schon einzelne Personendaten, zum Beispiel Stammdatensätze von Mitarbeitern. Allerdings geht es nicht darum, eine einzelne Person dann auch zu analysieren, sondern es geht darum zu verstehen, wie sich Personen generell im Unternehmen bewegen. Und dadurch ist halt diese Big Data Komponente halt sehr wichtig, weil durch die vielen, vielen, vielen einzelnen Personendatensätze kann ich entsprechend diese Strukturen dann auch erkennen, kann natürlich auch gewisse Abstriche in der Datenqualität akzeptieren, weil ich will ja wirklich den Gesamtzusammenhang erkennen und kann somit für das Unternehmen Erkenntnisse gewinnen. Vielleicht einfach mal, um ein, zwei konkrete Fragestellungen, die da so typischerweise genannt werden, zu nennen. Ein Thema ist natürlich die strategische Personalplanung, also die Frage, wie viele Leute und vor allem welche Leute mit welchen Fähigkeiten brauche ich in der Zukunft, verbunden mit der Frage, wie wird sich meine Personalstruktur bis in die Zukunft dann auch verändern, wo sind da die Lücken und wie kann ich jetzt auch die externen Daten zum Beispiel nutzen, um mich als Unternehmen im Umfeld besser einordnen zu können und die richtigen Abstriche für die Rekrutierungsstrategie, für die Entwicklungsstrategie bis hin zur Nachfolgeplanung.
Genau, nachher kommen wir auch nochmal zu den Anwendungsfeldern, was das so vielleicht eine Struktur oder Kategorisierung ist. Aber das heißt so die Systemarten, die ihr jetzt genannt habt, Personalmanagementsysteme, es wird von E-Mail gesprochen, wie kommunizieren Leute, vielleicht soziale Netzwerke. Muss man sich die technische Plattform oder die Datenplattform ähnlich vorstellen wie in klassischen Big-Data-Projekten, wo ich sage, ich brauche eigentlich erstmal so ein Data Lake, also irgendwie so einen großen Topf, wo irgendwie guarded, konsolidiert Daten reinfließen, sodass ich mit denen dann was tun kann, weil man hat ja sehr viel, sehr verschiedene Datenquellen, die ich zur Rate ziehen muss.
Genau, das ist auch, denke ich, die größte Veränderung, die jetzt im ersten Schritt passiert, einfach die Möglichkeit zu haben, aus sehr, sehr vielen Datensilos, egal wie gut die Qualität ist, wie zentral die entsprechend gespeichert werden, erstmal alles zusammenzufassen, also diesen Data Lake, wie du ihn gerade genannt hattest, eben zu kreieren. Und ich glaube, genau da liegt auch so ein bisschen der Benefit fürs Unternehmen, dass man aus scheinbar nicht zusammenhängenden Datenquellen auf einmal erkennt, dass man sehr große Daten generieren kann, deswegen auch der Begriff Big Data, aber dann natürlich noch interessanter Smart Data ist auch so ein Begriff, daraus generieren zu können. Das heißt, die Möglichkeit zu schaffen, aus scheinbar nicht zusammenhängenden, strukturierten, aber auch unstrukturierten Daten von ungewisser Qualität eben sehr tolle Erkenntnisse zu generieren.
Was ich da noch wichtig finde, das macht ihr ja auch, dass es nicht nur um unternehmensinterne, sondern auch um unternehmensexterne Daten geht. Das heißt zum Beispiel, die Bundesregierung hat gerade eine Open-Data-Initiative, dass sie alle Daten, die nicht persönlichkeitsrechtlich kritisch sind, veröffentlichen. Und mit den offenen Daten der Bundesregierung, zum Beispiel von den Arbeitsagenturen, arbeitet ihr ja auch, um zum Beispiel festzustellen, welches Stellenprofil in welcher Region gut verfügbar ist und welches nicht. Und man könnte dann zum Beispiel matchen, wenn intern ein Unternehmen einen neuen Standort aufmachen möchte und man braucht eine gewisse Qualifikation an Mitarbeitern, dass man in eine Region geht, an der viele Mitarbeiter mit dieser Qualifikation verfügbar sind. Das ist, glaube ich, was völlig Neues für die Unternehmen, dass externe Datenquellen angezapft und genutzt werden, um interne Analysen zu machen.
Das heißt, vielleicht da, wo heute ein Branchenverband im Maschinenbau oder wo auch immer eine Studie macht, was sind so die Bedarfe des Maschinenbaus in 10 Jahren und das vielleicht heute noch als Studie, als PDF auf seiner Webseite veröffentlicht, könnte man sich vorstellen, dass die Daten, die unter dieser Studie liegen, tatsächlich auch als Daten zugänglich sind und ich die dann mit so Arbeitsmarktdaten von Arbeitsamt, irgendwelchen Ministerien, die Forschung betreiben, dann sozusagen anzapfen und verwerten kann.
Genau,
die Methodik von solchen Studien ist ja meistens sehr gut. Einen Nachteil gibt es bei Studien oft, dass die sehr, sehr lange brauchen, von der Datensammlung bis zur Veröffentlichung. Das heißt, man hat hier eine gewisse Lücke in der Zeit. Und ein anderes Thema ist noch, dass die Studien meistens sehr generell sind. Klassiker ist natürlich der demografische Wandel in Deutschland, von dem jeder spricht. Und über diese vielen Demografie-, Bildungs- und Arbeitsmarktdaten, die man entsprechend aber eigentlich hat, kann man für jede Stadt analysieren, wie sieht wirklich die demografische Situation aus. Und dann erkennt man natürlich auch sehr schnell, dass demografischer Wandel nicht gleich demografischer Wandel ist, sondern in einigen Regionen ist das noch viel, viel schlimmer, als man das so kennt aus dem Generellen. In anderen Städten ist es allerdings auch genau umgedreht.
Außerdem sind in den Studien oft die Anzahl der Teilnehmer zu gering, um wirklich reinzuzoomen in die Daten. Also auf die gesamte Studie gesehen ist es in Ordnung, wie viele Teilnehmer befragt wurden. Aber wenn man dann in einen Spezialbereich reinschaut, zum Beispiel Frauen zwischen 30 und 35, dann sind da plötzlich nur noch 10 Leute in der Gruppe drin und damit werden die Ergebnisse von den Studien unvalide. Daraus erklärt sich auch, dass die Ergebnisse sehr ähnlich angelegter Studien ganz oft ganz unterschiedlich sind, weil diese kleinen Zielgruppen einfach nicht mehr saubere Auskunft geben. Während wenn man auf öffentliche Daten zugreift, hat man ganz oft einen kompletten Datensatz und nicht nur einen Ausschnitt aus den Daten.
Seht ihr da so einen ähnlichen Trend wie generell in der Wissenschaft? Da gibt es ja jetzt eine Weile schon den Schlagwort Open Access, wo die Idee eigentlich ist, wissenschaftliche Papiere offen verfügbar zu machen, wobei das dann eben oft heißt, das PDF eines Papiers mit Creative Commons Lizenz, gleichzeitig aber auch den Trend Open Science, wo man sagt, auch die ganzen Daten aus dem Labor, die Versuchsdesigns, was ist gescheitert, sozusagen hinter dem Papier noch offen zu machen. Seht ihr in Bezug auf diese Daten, die man für People Analytics braucht, einen ähnlichen Trend?
Also für die externen Daten sehe ich den Trend aktuell noch nicht. Gerade in Deutschland gibt es allerdings sehr viele Daten natürlich, die man benutzen kann. Allerdings sind die in verschiedenen Formaten vorliegend nur. Für die internen Daten sehe ich es aber generell gar nicht, weil das Thema Cloud ist in Deutschland noch nicht so weit. Also es gibt kein Unternehmen, das Daten jetzt irgendwo hochladen würde. Also es gibt bestimmt welche, aber sehr wenige. Insofern sehe ich den Trend da noch nicht.
Wenn wir mal durchgehen, die Datentöpfe, also sowohl intern als auch extern, fangen wir vielleicht mal extern an. Was sind da so jeweils die Top 5 oder Top 10, die ich da anzipfe, die für die Fragestellungen interessant sind?
Also sicherlich von den Landesämtern für Statistik entsprechend die Demografiedaten, also angefangen von Geburtenraten, Sterberaten, aber auch natürlich die Bewegung innerhalb von den Ländern. Die sind sehr wichtig, um, sag ich mal, auf eine 5- bis 10-Jahres-Basis Simulationen zu machen, wie sich das verschiebt. Wir haben jetzt auch ja gerade durch die Zuwanderung in den letzten Jahren da Riesenveränderungen in diesen Analysen gesehen. Und andere Datentöpfe wären natürlich die Bildungsdaten, also auch aus der gleichen Quelle heraus, wirklich konkret, wie viele Studenten studieren heute eigentlich war es, wie verändert sich das zur Vergangenheit, wie wird sich das dann für die Zukunft entsprechend verändern, wie ist der Shift zwischen Bachelor und Master zum Beispiel. Runter natürlich auch für die Azubi-Töpfe, die sind auch sehr interessant, also wie viele Leute entscheiden sich entsprechend nicht zu studieren, wie viele werden nach der Schule eine Ausbildung angehen. Der allerwichtigste Datentopf sind sicherlich die Informationen rund um Stellenmärkte. Das heißt,
was du vorher genannt hast, war ja alles noch statistische Landesämter.
Genau, das sind, ja da gibt es verschiedene Töpfe, die hängen letztendlich alle, sind alle öffentlich verfügbar.
Die kann ich über so technische APIs anfragen oder?
Teilweise ja, die sind teilweise frei verfügbar, teilweise muss man sie auch tatsächlich anfragen und bezahlen, weil die dann jemanden hinsetzen müssen, der entsprechend die Analyse on demand sozusagen fährt. Die wichtigsten Daten sind sicherlich die Daten von Stellenmärkten. Also da betrifft zum einen das ganze Thema Stellenausschreibungen, also welche Unternehmen suchen genau welche Skills am Arbeitsmarkt, wo. Da sind natürlich die Klassiker verfügbar, Monster, Indeed, StepStone, die ganzen großen Portale, bis hin zu natürlich unternehmensspezifischen Karriere-Webseiten. Jedes Unternehmen stellt ja die Stellen dort auch online. Und dann auf der Angebotsseite natürlich Portale wie Xing und LinkedIn.
Und die Daten jetzt von Monster, StepStone und Co., die muss ich auch kaufen oder veröffentlichen die als offene Daten?
Nee, die kann man nicht kaufen.
Die muss man sich aus der Webseite herauskratzen oder
so ungefähr, ja.
Ja. Was dann noch dazu kommen wird, wir sind ja als OpenBit Teil der Open Data Initiative der Bundesregierung. Die bereiten gerade vor, dass alle Ämter alle anderen Daten, die sie haben, noch veröffentlichen. Das ist aber sehr in den Kinderschuhen. Die haben etwa vor 1,5 Jahren angefangen, dass es eine Richtlinie herausgegeben wurde an die Ämter, dass sie alle Daten veröffentlichen müssen. Wie das aber in Ämtern ist, es dauert einfach, bis sie ihren Weg finden, die Daten alle zu identifizieren und öffentlich zu machen. Und Stück für Stück fangen die einzelnen Behörden an, Daten öffentlich zu machen. Die ersten, die das im großen Stil gemacht haben, waren alle, die Geodaten haben, alle Ämter.
Ja. Also so generell Open Government, überhaupt Daten, genau, die verfügbar sind, nach draußen zu bringen.
Genau, und da kommt jetzt aber immer mehr von allen Behörden nach außen, weil alle Behörden die Aufforderung haben, ihre Daten öffentlich zu machen. Ich bin mir über die Zeiträume gerade nicht sicher, aber ich meine, in den nächsten 5 bis 10 Jahren sollten die Daten verfügbar sein.
So haben wir externe Daten, interne Personalstammdaten habt ihr schon genannt. Was sind da so noch die Top X, die man da gerne hätte zumindest mal?
Sicherlich Kompetenzmanagementsysteme, wo Mitarbeiter entweder im Self-Service oder über die Führungskraft entsprechend einpflegen, was sie so können. Meistens aber nicht vorhanden.
Ja, das dürfen die meisten Unternehmen dürfen das nicht, weil die Betriebsräte das nicht freigeben.
Ja, da kommen wir gleich auf Datenschutz.
Genau. Gleich noch. Ja. Aber auch unabhängig davon wird es momentan meistens gar nicht erst erhoben. Ja. Andere Themen sind natürlich Lebensläufe, dann Daten aus den Recruiting-Systemen sind interessant. Da geben Leute auch viel über die Historie ein. Des Weiteren Trainingsdaten, Bildungsdaten, Patente, Daten.
Was denn so mit Strategie, also du hast ja vorhin die strategische Dimension betont, so welche Leute ich in Zukunft brauche, hängt das ja stark davon ab, wie meine Geschäftsstrategie ist, was ich in Zukunft machen will, wo Daten ja aber nicht formalisiert vorhanden sind, sondern eher so in PowerPoint und E-Mail und Gesprächsprotokollen kursieren. Wie geht man da an das Thema ran? Also so was, wen brauche ich in 10 Jahren?
Genau, das sind dann die Finanz- und Geschäftszahlen, die da entsprechend zugrunde liegen. Das heißt, man muss Businesspläne auch entsprechend inkludieren, Finanzpläne, Kennzahlen etc. Das ist normalerweise so, dass die Struktur, wie die Daten vorliegen, nicht entscheidend ist. Also die Technologie erlaubt es uns heutzutage, relativ unstrukturierte Daten auch zu inkludieren. Natürlich gehört da eine große Portion auch an Technikverständnis dazu, um das entsprechend dann mit Robotern oder Bots entsprechend zu durchsuchen. Aber generell im Unternehmen liegt ja sehr viel zu Finanzplänen vor, zur Historie natürlich auch, bis hin zu natürlich Daten, die Auskunft über das Makroumfeld geben. Neuigkeiten, politische Entscheidungen, Gesetzesentwürfe.
Die muss dann aber wahrscheinlich manuell in irgendeine Form bringen, dass ich sie weiterverarbeiten
Wobei
kann.
Wobei Unternehmen haben Finanzpläne schon mit Projektionen in verschiedenen Szenarien in die Zukunft rein, eigentlich mindestens bis 5 Jahre in den großen Unternehmen. Immer.
Sowas ja, wobei der Finanzplan mir ja eher was über die Vergangenheit sagt.
Wenn ja, jetzt, aber auch über die Strategie, weil in den Projektionen in die Zukunft, das ist ja schon seit Jahrzehnten so, dass man Finanzpläne auch in die Zukunft rechnet und fortführt, da fließt die Strategie schon ein. Also eine gute Finanzplanung schaut, was macht die Strategieabteilung und rechnet das dann mit rein. Aber natürlich sind das alles sehr viel Vermutungen, das ist bei allem, was in die Zukunft geht. Aber selbst wenn man mit Big Data Predictive Analytics macht und versucht, in die Zukunft zu rechnen, dann ist das immer eine mögliche Wahrheit und keine tatsächliche. Es wird vielleicht genauer, je mehr Daten man hat, aber eine exakte Prognose kann keiner sagen, weil niemand weiß, was morgen passiert.
Ich frage mich halt, ob mir die Finanzzahlen von einem Grundig, einem Nokia, einem Kodak irgendwie gezeigt hätten, dass die Firmen in x Jahren crashen. Oder ob nicht ein Finanzer sozusagen den Erfolg, den sie in den vergangenen Jahren hätten, irgendwie in die Zukunft prognostizieren. Also ob das wirklich im Finanzplan drinsteckt.
Vielleicht auch wieder hier ein Beispiel erklärt. Jetzt gehen wir mal auf die große Branche in Deutschland, hier die Automobilbranche. Keiner weiß, also auch wir wissen das nicht und der Kunde weiß es auch nicht. Keiner weiß, wie viele Autos in 5 oder in 10 Jahren verkauft werden und ob die autonom fahren oder noch selber gesteuert werden müssen, ob die elektrisch fahren oder mit herkömmlichen Motoren. Und insofern ist dann auch hier wieder die gewaltige Power von Big Data gefragt, dass man einfach mal ein Zukunftsszenario modelliert. Das sieht halt so aus. Und da fahren 100% der Autos selber und alle elektrisch. Und dann formt man eben noch ein anderes Zukunftsszenario. Da sieht die Welt so aus, wie sie heute aussieht. Da verändert sich gar nicht mal so viel. Und dann kann man irgendwie 2 oder 3 oder 4 Zukunftsszenarien modellieren und davon dann ableiten, wie sich dann die, falls eins dieser Szenarien eintritt, was das dann fürs Unternehmen bedeuten würde. Und Somit hat man so eine Art Trichter in die Zukunft und kann sich, desto weiter man sich in die Zukunft bewegt, an diesem Trichter auch orientieren. Verstanden.
Dann, bevor wir ein bisschen in die Anwendungsfelder gehen, Datenschutz habt ihr ein paar Mal jetzt schon genannt. Wir haben ja so Dinge wie ein Bundesdatenschutzgesetz, Firmen haben Datenschutzbeauftragte, es gibt sowas wie die Datenhoheit. Wenn er mal versucht, dieses Feld so ein bisschen zu umreißen, also wo, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich komme als People Analytics Idealist in so ein Unternehmen, habe eine Idee, was ich da machen will, auf was prall ich da so? Also mit wem muss ich mich beschäftigen und mit welchen Regelungen bin ich konfrontiert?
Also gesetzlich ist in Deutschland viel möglich. Das meiste, was wir haben, ist mitbestimmungspflichtig. Das heißt, der Betriebsrat kann entscheiden, ob ein Projekt stattfindet oder nicht.
Indem er Daten freigibt oder nicht.
Indem er auch Projekte freigibt. Das heißt, wenn ich als Idealist in ein Unternehmen komme, dann muss ich mir erstmal anschauen, was habe ich ungefähr vor. Wenn ich mit personalisierten Daten arbeiten möchte, ist die Gesetzeslage extrem viel strenger, als wenn ich mit anonymisierten Daten arbeite. Da mit anonymisierten Daten kann ich relativ viel machen. Vor allen Dingen, wenn ich sicherstelle, dass diese anonymisierten Daten auch anonym bleiben. Das heißt, dass es sehr schwierig ist, da wieder rückzurechnen und zu reidentifizieren. Betriebsräte können in diesen Projekten sehr stark mitgestalten und entscheiden, inwieweit wir in diesen Themen gehen können. Was bedeutet, dass die Betriebsräte zum einen eine gute Fachkenntnis zu dem Thema haben müssen, weil es tatsächlich People Analytics Projekte gibt, die nicht nur datenschutzrechtlich, sondern auch ethisch fragwürdig sind und die auch dem Unternehmen in der Regel keinen großen Mehrwert bringen. Deswegen arbeiten wir ja auch zusammen, weil wir beide Unternehmen der Meinung sind, dass man People Analytics Projekte so machen soll, dass es den Mitarbeitern und dem Unternehmen einen guten Mehrwert bringt und von solchen Themen die Finger lassen. Andersrum, wenn die Betriebsräte nicht gut ausgebildet sind, dann sehen sie auch oft die Potenziale in dem People Analytics Thema nicht. Das heißt, deswegen ist es der Schlüssel für diese ganzen Themen, dass die Betriebsräte wissen, wie weit sie gehen können und in welcher Kultur welche Projekte stattfinden können.
Es ist generell immer sehr erklärungsbedürftig. Also es herrschen ja auch viele Vorurteile zu dem Thema. Bei einigen Leuten schaltet sich nun mal bei den Begriffen Big Data oder People Analytics einfach schon, schalten sich entsprechende Klappen schon um. Und man kennt ja auch, man denkt immer an den gläsernen Menschen und die Datenkraken und an Facebook und Google. Das heißt, es ist immer damit verbunden, mit den Leuten zu reden und ihnen klar aufzuzeigen, was passiert. Im Prinzip das Gleiche, was Steffi gerade sagte schon. Was machen wir mit den Ergebnissen? Was wird am Ende rauskommen? Wir als Externe unterstützen euch dabei, dass damit kein Unfug betrieben wird. Und insofern verzögert sich das dann alles ein bisschen. Und es wird einfach, glaube ich, in den nächsten Jahren sich auch stark verändern. Es wird einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, bis dann ein paar Best Practices auch bekannt sein werden. Wenn ein Unternehmen das unbedingt einsetzen möchte und es ist international aufgestellt, was auch manchmal hilft, ist, dass man ein Pilotprojekt im Ausland startet, wo das Thema Datenschutz nämlich keine Diskussion ist. Und dann kann man entsprechend die Ergebnisse in Deutschland präsentieren, so einem Datenschutzbeauftragten oder einem Betriebsrat. Und dann können die sich selber darüber eine Meinung machen, wollen wir sowas jetzt in Deutschland auch machen oder nicht.
Was ich zu dem Thema noch ganz wichtig finde, wir arbeiten ja jetzt in dem Code of Conduct mit Betriebsräten und HR Forecast arbeitet in den Projekten viel mit Betriebsräten. Zum einen gibt es da viele, die unglaublich interessiert an dem Thema sind, weil sie sehen, dass sie mit einer sauberen Datenanalyse viele Dinge, die Betriebsräte in Unternehmen schon lange fordern, belegen können und zeigen können, dass es nicht nur für die Mitarbeiter, sondern für das ganze Unternehmen einen Mehrwert hat, gut mit den Leuten umzugehen. Das war ja ein Stück weit auch mein Weg zu dem Thema. Ich kam voll aus der Ecke New Work und wir sollten viel mehr auf Augenhöhe arbeiten. Um 2014 herum sehr viele harte Diskussionen mit Konzernen geführt, ob das denn Sinn macht oder nicht. Und habe dann festgestellt, mit People Analytics gibt es ein Instrument, um in vielen Fällen zu belegen, dass Arbeiten auf Augenhöhe und diese ganzen New Work Ansätze einfach auch wirtschaftlich interessant sind für Unternehmen, weil Menschen, die in den Bereichen arbeiten, in denen sie gut sind und Spaß haben, auch bessere Leistung bringen. Das sind zum Teil Binsenweisheiten, die wir belegen. Aber in vielen Unternehmen bringt es einfach was, Annahmen mit Zahlen, Daten und Fakten zu hinterlegen, um Verbesserungen für Mitarbeiter.
Ist ja eigentlich auch ein Thema, was relativ alt ist schon. So Scientific Management von Taylor war ja eigentlich genau die Idee. Genau. Er stand mit der Stoppuhr dran und hat geguckt, was ist so der beste Weg zu schaufeln oder was auch immer. Heute sind die Tätigkeiten halt anders. Aber ich glaube, diese Grundidee der evidenzbasierten Vorgehensweise steckt da nach wie vor drinnen als was Gutes an sich erstmal.
Ja, auf jeden Fall.
Neben den Betriebsräten kann ich mir vorstellen, ein Datenschutzbeauftragter wird irgendwie mitsprechen. Das ist ja nochmal eine andere Fraktion.
Im Prinzip sind die erstmal ähnlich, haben die gleichen Bedenken, aber oft sind Datenschutzbeauftragte auch gar nicht so daran interessiert, so ein Thema jetzt erstmal zu blockieren. Denen geht es eigentlich wirklich darum, zu schauen, was ihre Aufgabe auch ist, dass die Daten einfach sicher sind. Das heißt, die geben gewisse Vorgaben raus. Da gibt es ja auch verschiedene gesetzliche Grundlagen auch dazu und dann kommen die halt vorbei und schauen sich das an, ob das alles funktioniert. Wo der Datenschutzbeauftragte sicherlich die größte Rolle spielt, ist bei der Frage, wo befinden sich die Daten?
Also physisch, auf welchem Rechner?
Richtig. Und da hat man natürlich als Dienstleister verschiedene Optionen. Zum einen sagt man, die Daten gehen in die Cloud. Die klammere ich per se jetzt erstmal so ein bisschen aus. Da sind wir noch nicht so weit. Auch wenn es da Ansätze gibt, die das entsprechend unterstützen. Die andere Option ist, die Daten werden irgendwie physisch übermittelt an eine andere Partei, die dann
läuft damit einer mit dem USB-Stick.
Genau, wirklich so genauso. In der Praxis sieht es so aus, entweder mit einem USB-Stick oder dass man es über eine sichere Plattform entsprechend einen firmeneigenen Server übermittelt. Und die gängigste Variante ist, dass die Daten das Unternehmen auch gar nicht verlassen. Das geht wirklich so weit und das kann ich sehr bildlich beschreiben, dass der Rechner im Keller steht, ohne Fenster, angekettet an den Schreibtisch und dann kommt halt der Data Analyst dahin und die Daten bleiben halt dann da liegen und die Ergebnisse werden dort produziert.
Was ist mit so Fraktionen wie IT-Security oder Data Protection?
Ähnlich, also eigentlich nicht. Man greift ja nicht unbedingt die IT-Infrastruktur an. Ja. Man kann das ja, es geht ja erstmal um die Daten an sich. Diese voll integrierten Systeme, die sind ja am Kommen und dann muss man mit IT reden, weil dann hat es natürlich auch riesige Investments dahinter, weil man ein Tool oder eine Software dort integriert. Im ersten Schritt, wenn man nur aus Daten Smart Data macht, hat das mit der IT-Landschaft ja gar nichts zu tun.
Vorhin hast du mal gesagt, im Prinzip geht es ja auch darum, dass die Datenhoheit sozusagen der Einzelne oder der Datenproduzent immer hat. Spielt denn der einzelne Mitarbeiter eine Rolle? Also muss man solche Ansätze im Einzelfall auch so designen, dass ein einzelner Mitarbeiter dann, auch wenn der Betriebsrat zugestimmt hat, dass die Daten generell verwendet werden können, sagen kann, meine aber nicht?
Bei People Analytics muss man ganz oft sagen, das kommt drauf an. Also wenn wir in strategischen Projekten sind, so wie HR Forecast sie macht, die ja mit Daten arbeiten, die sowieso schon da sind, in vielen Excel-Tabellen meistens, in den Unternehmen, in den Personalabteilungen, dann muss man dem einzelnen Mitarbeiter nicht bei jeder Analyse eine Information geben, dass jetzt wieder seine Personalstammdaten angefragt werden. Wenn aber neue Daten produziert werden, zum Beispiel, ich mache jetzt wirklich meine Analyse aller E-Mails im Unternehmen, dann finde ich es den Mitarbeitern gegenüber nur fair, wenn das auch kommuniziert wird, dass sowas passiert. Und es gibt ja, ähnlich wie beim MIT, sehr weitreichende Ansätze. Die gibt es auch in Deutschland. Da muss man dann wirklich vorher sehr sauber kommunizieren, was hat man vor, warum hat man das vor, wer bekommt die Daten, was für Konsequenzen hat es für die einzelnen Mitarbeiter, wenn sie ihre Daten zur Verfügung stellen. Dann auch, was passiert, wenn ich meine Daten nicht zur Verfügung stelle. Und es muss saubere Lösungen geben, dass jeder Mitarbeiter selbst entscheiden kann, ob er bei so einem Projekt mitmachen möchte oder nicht und unter welchen Bedingungen. Und dass er auch wieder die Möglichkeit hat, zurückzutreten. Wir haben im Buch ein Kapitel, da beschreibt Ralf Landwehr ein Forschungsprojekt, das er derzeit in Deutschland startet, das so ein Projekt darstellt. Er ist Wirtschaftspsychologe und macht gerade eine Studie zum Thema Burnout im Unternehmen und möchte wissen, in welchen Situationen Mitarbeiter in Stresssituationen geraten. Das ist ein sehr persönliches Thema. Das heißt, auch hier muss er sicherstellen, dass die Daten nicht als Einzeldaten jemals in das Unternehmen zurückgehen können. Und er braucht sehr, sehr starke Sicherheitsvorkehrungen, was die Daten selbst angehen. Er hat sich dafür entschieden, Daten zu messen über Fitnessarmbänder, über Sensorik in den Tastaturen, mit denen er Tastaturanschläge misst, über Sensorik in den Stühlen und er misst über die Kalender, was die Leute denn gerade tun. Und diese Daten werden physisch, also die haben eine Smartwatch an, die werden über einen USB-Stick in ein schwarzes Kästchen übertragen. Dieses schwarze Kästchen hat zwei Knöpfe. Der eine Knopf sagt, alle Daten, die ich jetzt gerade übertragen habe, sollen sofort wieder gelöscht werden. Ja, okay. Ja. Der zweite Knopf sagt, alle Daten, die ich jemals übertragen habe, sollen aus dem System, sobald das Kästchen angeschlossen wird, im Nachhinein wieder rausgelöscht werden. Es gibt keine Möglichkeit, die Daten, die ich überspiele, zurückzuverfolgen auf mich, weil es gibt zwar eine ID, aber niemand weiß genau, welche Smartwatch an welchen Mitarbeiter ausgegeben wurde. Das heißt, es ist ganz, ganz sichergestellt, dass das auch das Forschungsteam nicht sagen kann, der Hans Müller ist wieder besonders gestresst, sondern...
Ich glaube, wie überall bei Security von Daten ist ganz, ganz sicher wahrscheinlich immer 90%, weil es gab schon viele Fälle, wo man es quasi schafft, auch anonymes Daten sozusagen zu de-anonymisieren.
Das würde gehen. Aber dann werden diese Kästchen, die werden wirklich physisch eingesammelt. Man muss sie auch aktiv abgeben. Die werden nicht einfach vom Schreibtisch geholt. Das heißt, ich habe einen physisch bewussten Prozess, in dem ich weiß, ich gebe jetzt meine Daten her. Und ich kann auch da nochmal sagen, nee, ich möchte jetzt doch nicht. Und wenn die ausgelesen werden, werden die sofort so weit aggregiert, dass dann ab der Aggregation tatsächlich nicht mehr möglich ist, genau zurückzuverfolgen, wer das war.
Mal einen People Analytics Hacker drauf ansetzen, um zu schauen, was man da nicht doch noch rauskriegt.
Ja, wobei die Daten liegen dann an der Hochschule. Und gehen nicht mehr zurück ans Unternehmen. Sicherlich, vielleicht kann an der Hochschule jemand das raushacken, aber der hat nicht wirklich ein unmittelbares Interesse zu wissen, ob Hans Müller nach der Mittagspause gestresst ist. Und in so einer Konstellation gehen solche Projekte auch in Deutschland und auch deutsche Betriebsräte stimmen dazu, und Mitarbeiter profitieren extrem, wenn Wissenschaft identifiziert, in welchen Situationen ist das Stresslevel so hoch, dass die anfangen, Burnout gefährdet zu werden. Wenn man sich anschaut, was für Schicksale da dahinter stehen, und in welcher Zahl Mitarbeiter in Burnout laufen, ist es wichtig, das zu erforschen. Aber auch das sind eben Themen, die datenschutzrechtlich sehr kritisch sind und bei den Menschen dahinter stehen müssen, die auch ein ethisches Empfinden haben und die diese Projekte sehr ordentlich abwickeln.
Ja, und gleichzeitig gibt es, glaube ich, halt auch sehr mächtige Player, die Interesse an solchen Daten haben. Ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so ein Berufsunfähigkeitsversicherer.
Die versuchen das ja
von allen DAX-Unternehmen sozusagen die Daten zu kriegen, wer ist gestresst und dem dann ganz andere Raten in der BU sozusagen anzubieten als jemand, der total relaxed ist, ist natürlich schon spannend geschäftlich.
Aber ganz unabhängig von People Analytics haben wir das ja aktuell schon an den Unternehmen. Wer auf der Zukunft Personal ist, sieht wahrscheinlich immer die Stände von Jawbone und den anderen Fitnessarmbändern, die an Mitarbeiter verteilt werden sollen. Das geht genau in die Richtung und ist da relativ unkontrolliert.
An einer Stelle im Buch habe ich gelesen, und du hast vorhin ja auch in der Einleitung schon erwähnt, ihr seid dran, OpenBit mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung zusammen, so ein Code of Conduct im Umgang mit Daten für People Analytics zu erstellen. Was wird da denn grob drinstehen und wann wird der verfügbar sein?
Wir sind gerade dabei, dieses Projekt noch eine Ecke größer zu machen. Wir sprechen gerade mit der Böckler Stiftung, die ja die ganzen Gewerkschaften vertreten, ob sie als dritter Player mit reingehen. Und die FH Südwestfalen ist jetzt als Forschungspartner mit in dieses Projekt reingegangen. Das heißt, wir hatten jetzt eine organisationelle Umstrukturierung. Ein Ausgangsdokument, einen Entwurf für diese Leitlinien gibt es schon. Christian hat da unter anderem mitgeschrieben, das funktioniert ähnlich wie unser Booksprint. Das heißt, wir haben ein Google-Dokument, in dem wir Cornelia, die das Buch mit mir geschrieben hat, und ich einen ersten Entwurf geschrieben haben von der Richtlinie, die sich sehr stark zum einen an den Datenschutzgesetzen orientieren, zum anderen an dem, was wir persönlich ethisch und moralisch für wichtig und richtig halten. Und dann gibt es Diskussionen zwischen Experten für People Analytics, Menschen aus Unternehmen, die sich mit dem Thema befassen, Betriebsräten. Wir haben jetzt drei Betriebsräte, die sehr aktiv mitarbeiten, Datenschutzexperten und uns, die darüber sprechen, in welcher Form diese Leitlinien ausformuliert werden sollen. Wir wissen jetzt schon, dass wir kein reines Regelwerk bieten können, nachdem man hart entscheiden kann. In dem Fall kann ich People Analytics so anwenden und in dem Fall so, sodass jemand einfach eine Liste abhaken könnte. Sondern wir haben viele Themen, bei denen man sagen muss, das ist so kulturabhängig, dass wir die Diskussionen, die wir führen, darstellen müssen und dazu schreiben müssen, dass man die Kultur einschätzen muss. Man kann in stark autoritären und kompetitiven Kulturen viele Projekte nicht durchführen, die man in offenen, transparenten und eher kollegialen Kulturen sehr gut und sehr förderlich einsetzen kann.
Das sind eher so Leitplanken,
und diese Leitplanken
als konkrete Regeln.
Genau, und diese Leitplanken legen wir fest. Wir legen aber auch einige konkrete Regeln fest, die sich einfach an der Datenschutzgesetzgebung orientieren. Und soll eine Hilfestellung sein für Menschen, die mit People Analytics arbeiten, vor allen Dingen die neu mit People Analytics arbeiten, um ganz klar herauszustellen, diese Dinge gehen gar nicht, diese Dinge gehen eindeutig, und die anderen Sachen, da stellen wir wirklich nebeneinander verschiedene Positionen, sodass man sich sehr gut eine eigene Meinung bilden kann.
Wo kann man die, also kann man die schon irgendwo finden, du hast gesagt, weil dann können wir es in den Shownotes vom Podcast verlinken.
Nein, die sind noch nicht öffentlich. Man kann, es ist ein Open-Source-Projekt, das heißt, man könnte mitschreiben, wenn man möchte, dann muss man einfach uns eine E-Mail an office@openbit schicken, dann nehmen wir gerne jemanden rein. Was wir noch nicht gerne mögen, ist, dass Journalisten mit auf die Daten, auf diesen Code of Conduct schauen, weil das ist ein Arbeitsdokument im Moment, das unfertig ist, das zum Teil noch fehlerhaft ist. Und für uns wäre es jetzt im Moment schlimm, wenn dieses Dokument so veröffentlicht wird, weil da unter Umständen noch Positionen drin stehen, von denen wir am Ende des Projekts sagen, können wir es so jetzt nicht halten. Aber das Ganze entwickelt sich ja in der Diskussion.
Eine Zielmarke? Also kommt dieses Jahr noch was, oder?
Wir wollen Ende diesen Jahres fertig sein mit dem Dokument. Okay. Ja.
Ja, das ist schon mal ein Zeitrahmen. Sehr schön. Gut, ich habe eine Frage jetzt noch. Ich sage mal an die Leute, die im Livestream zuhören. Wer mag, wenn ihr noch Fragen habt, postet die. Wir haben sicher ein paar Minuten am Ende noch Zeit. Der Ende des Titels ist ja People Analytics in der Praxis. Und ich denke, jetzt können wir ein paar Minuten mal noch drauf spendieren. Was sind denn so aus eurer Perspektive die Praxisleuchtturmprojekte? Also wenn man sich mal so umschaut, was sind so Sachen, wenn ihr jemand sagt, der skeptisch ist, so da kann man hinschauen, das ist ein tolles Projekt, da gibt es ganz konkreten Nutzen. Was würdet ihr da aufzählen?
Also sicherlich ein sehr interessantes Anwendungsfeld ist das ganze Thema Recruiting. Das heißt, durch die Analyse von Bewerberdaten kann ich sehr viel lernen. Wir hatten ja vorhin die externen Daten angesprochen. In diesen Bewerberdaten steht ja auch drin, wo jemand wohnt zum Beispiel. Ich kann dann rausfinden, wo sich dieser Ort befindet und über Höhen und Breitengrad entsprechend zum Beispiel ausrechnen, wie weit ist eigentlich meine Reichweite von Bewerbern. Das kann ich natürlich auch alles händisch ausrechnen, nur über diese Tools ist es entsprechend möglich, das sehr, sehr schnell und strukturiert zu machen. Und somit verstehe ich besser, wer sich bei mir bewirbt. Welche Leute nehmen normalerweise meine Angebote dann auch an? Welche lehnen sie ab und gehen dann doch woanders hin? Was haben die für einen Hintergrund? Und somit kann ich meine Zielgruppe, die ich wirklich auch anspreche, mit meinem Recruiting und Employer Branding, sehr gut kennenlernen. Ist eigentlich so ein bisschen wie das klassische Marketing, das ja Amazon macht. Die lernen ihre Kunden auch über Daten ganz gut kennen und bieten entsprechend Sachen an.
Könnt ihr eine Firma nennen? Also jemand, der das tut, der das eine Weile schon im Einsatz hat, wo es vielleicht irgendeine Veröffentlichung gibt dazu?
Für das Beispiel kann ich gerade noch keine Firma nennen. Das sind Projekte, die sind sehr, sehr beliebt, aber eben noch nicht veröffentlicht.
Mhm. Ich habe ein Beispiel, das aber ein bisschen anders gelagert ist. Das ist hier auch im Buch beschrieben. Good Game macht intensiv People Analytics im Bereich Recruiting. Good Game ist eine Computerspielefirma in Hamburg, die eine Weile eine sehr starke Wachstumsphase haben. Man muss sich das vorstellen, die sind innerhalb von, ich meine, 5 Jahren von 5 auf 1300 Mitarbeiter gewachsen, alle Softwareentwickler. Und die mussten als Startup ihr Recruiting ganz stark optimieren hinsichtlich Finanzierung. Also was kostet es mich, einen neuen Mitarbeiter einzustellen? Was für ein Startup sind es unglaubliche Recruiting-Kosten? Und das ist sehr interessant für alle, die in Bereichen rekrutieren, die in denen es schwierig ist, Mitarbeiter zu finden. Die haben das, was Unternehmen in klassischer Web-Analytics machen. Das heißt, sehr genau sehen, über welche Quellen bekomme ich wie viele Rückmeldungen, welcher User kommt über welchen Weg auf meine eigene Karriere-Webseite und wie muss eine Stellenanzeige formuliert sein, damit ich ein bestimmtes Jobprofil möglichst gut anspreche. Das haben die ausgewertet. Die haben angefangen mit Google Analytics auszuwerten, was ihre Stellenanzeigen auf den einzelnen Stellenbörsen denn an der Rücklauf bringt und wie das Klickverhalten ist, über welchen Weg kommen die Leute auf die Stellenanzeige und über welche Stellenanzeige kommen sie dann auf die Karriere-Webseite und haben dann das Ganze noch zusätzlich ausgebaut mit ganz ausgefeilten Web-Analytics-Tools, so wie wir es heute aus dem E-Commerce kennen. Das heißt, es werden zum Beispiel auch die Links auf den Karriere-Webseiten mit Codes ausgestattet, sodass ich immer zuordnen kann, wenn jemand auf meine Monster-Stellenanzeige Nummer 1 klickt, dann weiß ich genau, über welche Stellenanzeige ist der auf meine Karriere-Webseite gekommen. Man hält IP-Adressen fest, setzt Cookies auf der Webseite, um die Leute auch wirklich wieder zu identifizieren und das Nutzerverhalten vom dem ersten Kontakt mit der Stellenanzeige über mehrere Besuche auf der Karriere-Webseite bis hin zur Bewerbung lückenlos zu tracken. Und wenn sich jemand dann dort bewirbt, verknüpfen die das Ganze noch mit dem HR-System. Das heißt, sie können dann auch noch beurteilen, wie viele Leute stellen sie tatsächlich ein, wie ist die Bewerberqualität auch international über die verschiedenen Stellenbörsen und wie entwickelt sich dieser Mensch im Unternehmen in den nächsten Jahren weiter.
Das heißt quasi, das ist so ähnlich wie, man könnte die Karriere-Webseite wie einen Online-Shop verstehen, wo Stellen angeboten werden und so wie ich bei einem Shop quasi meine Kunden analysieren könnte, von welchem Banner kamen die zu mir, haben was gekauft, kaufen die wieder, das quasi als Mitarbeiter, als Kunde gesehen.
Das ist ganz identisch, technisch ist das völlig identisch. Es ist insoweit revolutionär, dadurch, dass man das Ganze mit den HR-Datenbanken verknüpft hat, dass ich irgendwann sagen kann, wenn ich einen Senior-Java-Entwickler suche mit den und den Fachkenntnissen, dann muss ich eine so formulierte Stellenanzeige auf der Stellenbörse ausschreiben, dann kostet mich das im Durchschnitt einen gewissen Betrag Euro und auf der anderen Stellenbörse kostet mich so viel. Ich kann irgendwann sehr sauber sagen, wie die Recruiting-Kosten sind und ich kann auch schauen, welche Mitarbeiter haben sich im Unternehmen am besten entwickelt und dann das Bewerbungsverhalten genau dieses Menschentyps ausrechnen und darauf die Stellenanzeigen optimieren.
Scary.
Ja, aber das ist genau das, was im E-Commerce ja schon seit Jahren passiert. Wir merken es nur nicht, weil wir als Kunden sehr wenig davon sehen und für Branchen wie die IT-Branche in Deutschland sind das wirklich wichtige Tools, mit denen man Mitarbeiter finden kann.
Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Es hat mit Recruiting jetzt gar nichts zu tun. Da kann ich auch ein bisschen mehr noch dazu erzählen, was auch schon veröffentlicht wurde. Das ist ein Projekt, dafür haben wir im März gemeinsam mit Continental den Europäischen Excellence Award gewonnen für das Thema HR Analytics. Und da ging es entsprechend darum, gewisse Schlüsselskills, die Conti für die Zukunft definiert hat, in der Belegschaft zu finden. Klingt erstmal sehr einfach, Problem war nur, Conti hat kein Kompetenzmanagementsystem, kein strukturiertes. Das heißt, hier reden wir auch dann schon über so Themen wie künstliche Intelligenz. Da haben wir entsprechende Algorithmen kalibriert.
Was ist denn ein Skill in dem Kontext?
Zum Beispiel könnte sein autonomes Fahren. Oder es könnte sehr konkret sein, Sensorik für gewisse Steuereinheiten.
Die Fähigkeit wäre dann quasi ein Mensch, der eine Sensorik entwickeln kann zum Autonomen.
Es können auch Programmiersprachen sein, wie Java. Meistens geht es um irgendwelche Produkte, die Eckpfeiler der Zukunft. Welche genau das sind, ist natürlich nicht öffentlich.
Ist klar.
Aber es sind verschiedene Systeme. In der Autobranche hat es dann meistens irgendwas mit Elektromobilität oder autonomem Fahren zu tun. Und wie gesagt, die wussten nicht, was die Mitarbeiter eigentlich können. Die haben natürlich ein paar Stellenbeschreibungen, aber da wird ja auch nicht genau Auskunft darüber gegeben, was eine Person genau kann, weil das weiß nur die Person selber. So, und dann haben wir entsprechend im ersten Schritt erstmal alle Daten identifiziert. Die haben wir ja vorhin zu Beginn unserer Session ja schon aufgelistet, von Lebensläufen, über Patente, über strukturierte Daten, die irgendwo rumliegen, PDFs, Profile, PowerPoint, was auch immer so rumliegt. Wirklich alles reingenommen, Trainings etc. in einen Topf geschmissen.
PowerPoint heißt, man macht eine Kopie von Fileablagen und lässt einen Indexer darüber verwendet dann.
In dem Fall ging es um 10.000 Ingenieure, die überall auf der Welt verstreut waren, und die haben teilweise Profile gepflegt, auf irgendeinem SharePoint abgelegt, wo halt dann steht, da bin ich, das kann ich. Und diese isolierten Daten haben wir alle in einen Topf geschmissen und die Algorithmen sind dann drüber gelaufen und haben entsprechend getrennt zwischen einem normalen Wort und einem Skill. Grundlage dazu ist ein riesiger Skill-Katalog, den wir entsprechend dann bereitstellen. Da sind über 10.000 verschiedene Skills drin, sehr, sehr fein granuliert. Und somit konnte man dann für jeden dieser 10.000 Personen ein Kompetenzprofil bauen. Wir hatten ungefähr 10 Kompetenzen pro Person identifiziert. Das Ganze haben wir nochmal über Interviews dann validiert, hatten eine 90-prozentige Genauigkeit, also es war sehr gut. Wir haben sogar sehr viele Skills identifiziert, die die Personen so gar nicht angegeben haben, weil man denkt ja immer nur an die Tätigkeiten, die man aktuell so macht, aber dass wir dann vielleicht vor 3 Jahren bei einer Fluggesellschaft oder bei einem Flugzeughersteller irgendwelche Drohnen gebaut hat, die autonom fliegen und dieses Wissen jetzt mitnimmt und vielleicht einfach aktuell noch nicht anwendet, hat er natürlich im Interview so nicht geäußert, und somit konnten wir dann wirklich konkret identifizieren, in welchen Standorten oder in welchen Abteilungen oder Ländern die Leute sitzen, die die Skills der Zukunft haben und wo noch ein bisschen Nachholbedarf ist. Und das ist ein Projekt, das hat einen sehr großen Impact, auch bis zum Vorstand hoch, weil natürlich da wirklich das Business und HR fusioniert. Und der Mehrwert liegt natürlich beim Business, weil sie genau wissen, wo sind sie gut aufgestellt, wo müssen sie noch nachholen. Der Mehrwert liegt auch beim Mitarbeiter, weil für jeden Mitarbeiter natürlich maßgeschneiderte Entwicklungspläne erstellt werden können. Und letztendlich HR hat auch den großen Mehrwert, dass sie nämlich endlich so ein bisschen aus ihrer administrativen Funktion herausgelöst werden und zum dem Strategietreiber im Unternehmen werden und somit auf Augenhöhe mit der Geschäftsentwicklung auch solche strategischen Themen angehen können und einfach somit die Welt und das Unternehmen verändern können.
Und diese Sollvorgabe, also das, was brauchen wir eigentlich, das kommt dann sozusagen aus der Geschäftsstrategie, wo man sagt, das ist die Richtung, wo wir hinwollen, das sind die Skills, die wir da vermutlich brauchen.
Genau, das wird dann entsprechend auf Board-Level abgeleitet, gar nicht so Big Data, also einfach über einen Workshop, aber wenn diese Anforderungen einmal stehen, in dem Fall lag halt wirklich das tolle Ergebnis darin, diese Daten zu durchsuchen.
Und die Daten, die du jetzt genannt hast, theoretisch könnte ich die über Mitarbeitergespräche, Kompetenzchecklisten ankreuzen, auch erheben, passiert aber in der Praxis nicht.
Genau.
Und Theorie ist, über Präsentationen und Co. erzeugen Mitarbeiter diese digitalen Spuren ohnehin. Und wenn ich da dran komme, kann ich es da quasi rausziehen.
Genau, die Annahme dahinter ist, dass die Genauigkeit eben 90% aufwärts ist, die da zu finden ist. Wir finden ja auch oft dann gleiche Daten von Mitarbeitern. Also wenn der 5-mal angibt, dass er Java programmieren kann, dann kann man davon ausgehen, dass er Java ganz gut kann. Und wenn auch das Expertentraining vielleicht noch gemacht hat, somit hat man entsprechend da eine gewisse Genauigkeit natürlich gegeben.
Jetzt sind wir schon so halb auf der Zielgeraden. Corporate Learning 2025 Muckathon hat man ja mal dieses Zielbild 2025. Wenn ihr jetzt so mal in die Glaskugel schaut, was passiert in den nächsten 7 Jahren oder 8 Jahren in People Analytics? Was sind da so im Moment die Trends? In welche Richtungen geht's? Und vielleicht habt ihr eine Idee, wo wir 2025 stehen.
Also es tut sich ja aktuell sehr viel. Als wir vor 3 Jahren gegründet haben, war das noch so ein bisschen lau, ehrlich gesagt. Liegt vielleicht auch daran, dass man gegründet hat erst. Aber so seit einem Jahr merken wir, dass es einen Ruck macht. Also die ganzen Kongresse, die auch so sind, da geht es ja immer wieder um Big Data und Analytics. Also das Thema wird adressiert, wird auch umgesetzt, kriegen wir ja selber mit. Das heißt, ich glaube, es wird sich in den nächsten 2-3 Jahren einfach in der Fläche mehr tun. Also immer mehr Unternehmen werden es ausprobieren und erkennen, ob sie daraus einen Mehrwert haben oder nicht. Ich denke dann so in einer Spanne von 3, 4, 5 Jahren wird auch das Unternehmen dann versuchen, selber solche Projekte zu gestalten und in diesen integrierten Prozess reinzukommen. Das heißt, es wird Softwarelösungen geben, die die Daten dann auch in Echtzeit zusammenziehen und der Person in der HR-Abteilung ermöglichen oder in welcher Abteilung auch immer, die Daten selber zu analysieren. Es gibt nämlich 4 Elemente, die man braucht, um People Analytics wirklich erfolgreich umzusetzen. Das eine sind die Daten. Da würde ich immer einen imaginären Checkmark dran setzen. Das gibt's meistens. Dann sind es die Tools. Die gibt es auch. Allerdings sind die nicht einfach bedienbar, weil jeder, der auch so ein bisschen im HR arbeitet, weiß ja, dass diese Data Scientists, von denen momentan alle sprechen, eigentlich am Arbeitsmarkt gar nicht verfügbar sind. Das heißt, das wird sich ja auch irgendwann ändern. Irgendwann wird die Toolbedienung einfacher werden und Leute können sich mit diesen hochkomplexen Tools auch besser beschäftigen.
Vielleicht da 2, 3 Stichworte, mit was für Art von Tools arbeitet man? Sind das Tools, die man
selbstentwickelte Tools.
Okay, also es ist nicht was man so aus dem BI oder so OLAP-Tools oder solche Sachen?
Nee, es sind alles Eigenentwicklungen. Okay. Wie gesagt, da geht es viel um Algorithmen, Kalibrieren, Big Data Datenbanken, NoSQL Datenbank etc. Also sind schon wirklich komplexe Themen, die kommen gerade in der Hochschule auch erst so raus. Wir sind auch ein sehr junges Team, muss man dazu sagen. Und ja. Aber in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren wird sich das natürlich auch ändern und die werden, denke ich, auch in der Fläche verfügbar sein. So, dann das dritte Element sind die Prozesse und Methoden. Die sind teilweise schon sehr stark. Viele Unternehmen haben ja schon eine gute Methode, um Leute zu rekrutieren oder strategische Planung zu machen. Problem ist, halt das dann mit diesen Daten noch anzureichern. Und der vierte und letzte Punkt ist auch der wichtigste, sind die Menschen. Es reicht nicht, wenn nur HR im Silo diese Themen bearbeitet. Es reicht auch nicht, wenn das Business sowas alleine macht. Man muss wirklich verschiedene Domänen zusammenbringen. Die HR-Domäne, der Datenexperte und die Geschäftsdomäne oder Strategiedomäne. Und nur wenn die entsprechend gemeinsam arbeiten mit den richtigen Daten, den richtigen Tools und den richtigen Methoden und Prozessen, kann ich erfolgreich sein. Und ich glaube, das dauert einfach noch eine Weile. Und ich glaube, 2025 ist ein ganz gutes Jahr, das du gerade genannt hattest, wo das dann wahrscheinlich Alltag wird.
Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort, wenn nicht. Wir noch vielleicht ein bisschen Blick drauf werfen, wenn sich jetzt jemand interessiert für das Thema. Was kann man denn jetzt tun? Also natürlich, jeder sollte euer Buch kaufen, ganz klar. Werden wir auch verlinken in den Shownotes. Was sind denn so die Orte, Konferenzen, Communities, Webseiten, Blogs, Twitter-Accounts, wo ihr sagt, wenn ich da auf dem Laufenden bleiben will, da sollte man ein Ohr dran halten?
Also auf LinkedIn gibt es etliche People-Analytics-Gruppen, internationale People-Analytics-Gruppen. Es ist wirklich interessant, weil da viele Praxisbeispiele diskutiert werden. Wenn man einfach nach People-Analytics sucht auf LinkedIn, kommt man da drauf.
LinkedIn-Gruppen, okay.
Ja, und man muss es einfach ausprobieren. Also einen kleinen Pilot definieren, 1.000, 2.000 Leute oder wenn man ein kleineres Unternehmen ist. Wir hatten auch ein Projekt mit Hansewasser mit 400 Leuten. Das war auch ein Riesenerfolg. Ausprobieren kostet natürlich nicht die Welt. Und dann sieht man halt, ob es Mehrwert generiert. Bevor man sich an große Investments in IT etc. denkt, das dann jenseits der sechsstelligen Summen ist. Also das ist ein guter Weg. Und natürlich die Kongresse, also sowohl die ganz großen Kongresse als auch kleinere spezifische Kongresse.
Was ist so der Leitkongress, also so der Ort, wo man auf jeden Fall hin muss?
Es gibt ja massig, ich weiß nicht, wie viel ich da Werbung machen kann, aber auf dem Personalmanagement-Kongress zum Beispiel, Der war jetzt ja zum Monatswechsel in Berlin. Da gab es sehr viele Speaker, die zum Thema.
Aber es gibt jetzt quasi zu People Analytics keine eigenen, sondern in den HR-Streams zum Beispiel.
Es wird nächstes Jahr, werden wir eine große Konferenz zum Thema People Analytics mit der DGFP zusammen machen. Wenn man international auf die größte Veranstaltung gehen will, sollte man zu dem People Analytics Kongress der Wharton University in Seattle gehen. Da spricht so alles, was Rang und Namen für People Analytics hat. Und vielleicht auch noch einen Aufruf. Wir sind dabei, ein Konsortium zum Thema People Analytics aufzubauen in der Open Bit, in der wir Unternehmen zusammenbringen möchten, die noch sehr am Anfang stehen mit People Analytics, um denen die Möglichkeit zu geben, mit diesem Open Source Gedanken gemeinsam Konzepte für People Analytics in ihren Unternehmen in Deutschland zu entwickeln. Die werden wir sicher ein bisschen staffeln nach Unternehmensgrößen. Wir haben schon einige Interessenten daran teilzunehmen und wer da mitmachen möchte, kann sich an uns wenden.
Genau. Und es gibt jetzt auch von unserer Seite ein paar Veranstaltungen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten machen werden, rund um das Thema Workforce Analytics. Und zwar einmal am 14.09. in Frankfurt und einmal am 28.11. in Hamburg. Also wer da Interesse hat, ist ein kostenloses Event, kann einfach vorbeischauen. Und da werden wir da im Konkreten über strategische Personalplanung reden, aber sind da generell offen für einen Dialog.
Dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hier wart. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann 2025 wieder hier und schauen, wo wir in dem Thema stehen.
Genau.
Dankeschön.
Ciao. Genau. Super. Danke auch.